Es mag vielleicht unmöglich erscheinen, aber es kommt vor, dass man den ersten Schritt machen muss, auch wenn man noch nicht bereit ist. Aus Walt Disneys Raya von 2021 und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie jede Woche meine beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina.
Moin.
Weißt du was?
Was?
Wir werden diesem Podcast jetzt Werbung schenken.
Oh.
Und zwar handgemachte Werbung. Einfach so aus der Lameng, wie meine Oma gesagt hätte.
So Do-it-yourself-Werbung.
Quasi. So Werbung, für die wir irgendwie nicht bezahlt werden, aber die mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte Werbung für mein eigenes Buch machen.
Ja.
Und das werde ich jetzt immer machen. Und zwar immer am Anfang des Podcasts und am Ende des Podcasts.
Ja.
So. Weil heute ist nämlich der Dummy reingeflogen. Also das, ich hab jetzt demnächst ein paar Fernsehauftritte, wo es um das Buch geht und dann stellt man das irgendwo hin.
Mhm.
Aber das Buch ist noch nicht fertig. Mhm. Also es ist gerade im Druck und es dauert ein paar Wochen, bis es da ist. Ich glaube, ich bekomme es Ende Juli.
Mhm.
Also haptisch in richtig mit richtig Worten drin und so, was so ein Buch halt so an Shit so kann.
Mhm.
Und bis dahin brauche ich diesen Dummy. Und der ist heute Morgen irgendwie, oder heute Abend, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, heute, ich bin aufgeregt.
Ja, du bist aufgeregt.
Ist er, irgendwann heute, ich habe ihn heute Abend, habe ich es gefunden, ist er ins Haus geflattert. Und es ist einfach so geil, weil ich gehe so durch meinen Flur und es liegt auf dem Fußboden, weil es wird durch so einen Briefschlitz geworfen. Und ich sehe das so auf dem Augenblick und denke so, was ist das denn? Naja, egal. Und guck so und sehe so im... Ich gucke halt nicht nach, wenn man Dinge in mein Haus schmeißt.
Weißt
du? Und sehe so im Augenblick, ich denke, die Farben kennst du doch, das blöde Gesicht kennst du doch. Und denke so, wow, das ist mein Buch. Dann habe ich festgestellt, nee, ist nicht mein Buch, es ist ein Dummy, aber ja, es ist da. Und deswegen würde ich total gerne Werbung in einer Sache machen, Leute. Unkaputtbar erscheint am 17.8. dieses Jahr. Es liegt mir wahnsinnig am Herzen. Ihr könnt es bereits vorbestellen. Bitte holt euch dieses Buch. Ich brauche all euren Support, weil ich habe sehr viel vor. Und es ist. Ich werde euch auch noch erzählen, vielleicht auch heute in der Folge.
Mhm.
So ein bisschen, worum es geht. Und,
es ist ein wichtiges Thema, was uns alle angeht.
Ja, oh, das hast du so schön gesagt.
Ja, es tut's auch.
Nachher muss ich dich wieder mit Pizza bezahlen.
Ja, musst du.
Ja.
Aber das musst du immer.
Das stimmt, das muss ich immer. Nein, aber ich habe ja damals, als es darum ging, den Smile Award zu gewinnen, da habe ich ja auch so hart aufgerufen und die Community einfach hat es hart gerockt. Und ich hoffe jetzt wieder auf den Support von den ganzen Flauschis, deswegen tut mir einen Gefallen. Überall da, wo ihr Bücher bekommt, könnt ihr es bereits vorbestellen. Amazon, Thalia und so weiter und so fort. Do it! Hilf mir!
Do it!
Ich werde ganz viel gefragt, überraschenderweise, worum es in dem Buch geht, weil es heißt ja unkaputtbar, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam.
Mhm.
Und wenn man das Wort Selbstwert hört, dann denken die meisten Menschen sofort, alles klar, es geht um Körperlichkeit und wahrscheinlich geht es auch ums Abnehmen, weil es auch irgendwie so naheliegend ist, weil ich eine dicke Frau bin. Und darum geht es nicht, sondern es geht um häusliche Gewalt. Du weißt es, denn du bist die ganze Zeit an meiner Seite gewesen.
Ich möchte nur dazu sagen, ich war nicht diejenige, die häusliche Gewalt ausgeübt habe.
Nein, das tatsächlich nicht. Aber ich habe ein Händchen für schlechte Beziehungen und ich habe mehrere ungute Beziehungen zu Männern in meinem Leben schon geführt und habe eine sehr, sehr, sehr Kräfte und Gesundheit und einfach so ziemlich alles raubende Beziehung hinter mir, die sehr toxisch war und sehr voller Gewalt war und sehr, mir einfach alles genommen hat.
Mhm.
Und darüber habe ich geschrieben. Und zwar, wie ich da reingeschlittert bin und wie ich da wieder rauskam und was das Befreien aus schlechten Beziehungen oder das Bleiben in schlechten Beziehungen eigentlich mit dem Selbstwert zu tun hat und was es mit mir gemacht hat. Und das ist ein unglaublich emotionales Buch. Es ist das mit Abstand Wichtigste, was ich jemals geschrieben habe bisher. Und es liegt mir so stark am Herzen. Und ich war schockiert, als ich angefangen habe, das ist schon eine Weile her, schon bevor ich das Buch geschrieben habe natürlich, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen, wie viele Frauen erleiden eigentlich häusliche Gewalt. Also man glaubt ja bei häuslicher Gewalt immer, und das war auch meine Annahme, bevor mir das selber passiert ist, dass das immer Frauen betrifft, die so diese typischen, die du so auf RTL 2 siehst. Weißt du, so dieses, naja, es ist halt so eine Verhuschte, die sowieso irgendwie arbeitslos, Alkoholiker und drogenabhängig ist und die wird einfach von ihrem Ex-Knacki-Freund irgendwie bedroht oder verprügelt oder sonst irgendwas. Und habe erstmal festgestellt, dieses Klischee, der die komische Frau, die keiner kennt, der das dann heimlich in einer Ecke passiert, dass es einfach kompletter Quatsch ist. Mhm. Und dass jede vierte Frau in Deutschland häusliche Gewalt erlebt. Jede fucking vierte Frau. Das muss man sich mal vorstellen.
Also jeder von uns kennt eine Frau, der das passiert.
Das ist nämlich das. Also statistisch gesehen kennt jeder eine Frau, der das passiert. Mindestens eine. Mhm. Und man braucht sich in den meisten Familien nur umzugucken. Es gibt immer irgendwo einen, wo man denkt, oh wow, die Beziehung ist ungesund. Mhm. So, und ja.
Und es geht ja nicht nur ums Schlagen. Also ne, es geht nicht nur um Gewalt, physische Gewalt oder sexuelle Gewalt. Es geht auch um emotionale und mentale Gewalt.
Genau.
Und das wird so oft, finde ich, totgeschwiegen. Oder es wird halt so, das wird nicht erwähnt, weil man denkt, man sieht es halt nicht. Ne? Das ist so dieses sexuelle Gewalt und physische Gewalt. Du siehst dann blaue Flecken oder irgendetwas und sagst, kannst es im Prinzip beweisen. Aber wenn dich jemand mental und psychisch über Jahre
destabilisiert,
ne? Das sieht man nicht. Also das sieht man schon. Ich finde, man kann deutlich, ne, man sieht Anzeichen dafür an dem Verhalten der Person, aber es ist halt nicht so wie ein blaues Auge.
Genau, und es ist, in dem Buch geht es auch, also klar geht es auch um körperliche Gewalt und um sexuelle Gewalt auch, weil ich auch beides erfahren habe. Aber es geht vor allen Dingen um diesen schwer zu greifenden psychischen Faktor, weil man bei Gewalt nicht, also Gewalt in Beziehungen nicht verharmlosen darf, dass natürlich gibt es körperliche und sexuelle Gewalt. Aber auch das ist Ausdruck von psychischer Gewalt. Das kommt dann immer noch on top, beziehungsweise ist ein Ausdruck dessen. Psychische Gewalt ist, und das ist sogar erforscht, genauso schlimm mindestens wie körperliche Gewalt. Und wenn du einen Partner hast, der dich ständig anschreit und wie in meinem Fall, der einfach alles, was ich mache, hasst wie die Pest. Und irgendwie, du stehst auf der Bühne, dann kommst du von der Bühne runter und dann hast du zu Hause, in Anführungsstrichen, jemanden, der dich die ganze Zeit klein hält. Mhm. Und der die ganze Zeit erzählt, du kannst nichts und ohne mich bist du nichts. Und dann halt nachts es dann zu irgendwelchen Gewaltausschreitungen kommt, wo man denkt so, oh, am nächsten Tag muss ich wieder auf die Bühne. Mhm. Und wieder irgendwie, wenn du versuchst, selbstbewusst zu sein und irgendwie mental stable, also du versuchst irgendwie, ne, ich bin ja auch so eine, normalerweise so eine Bad Bitch, aber dann hast du so einen Typen an deiner Seite, der einfach alles tut, um dich runterzuziehen.
Und alles untergräbt auch, ne?
Ja. Und aus allem Guten einfach, sagen wir wie es ist, aus allem Guten einfach Scheiße machen. Und ich hab das klar, weil ich auch nicht, natürlich nicht drüber geredet habe. Das ist jetzt auch wahrscheinlich auch für die meisten, kommt das auch wie Kai aus der Kiste. So, what? Was redet die Jäger da? So, aber das ist das. Man redet nicht drüber. Opfer reden nicht drüber, weil sie keinen Bock haben, Opfer zu sein. Wo ich auch keine Lust drauf habe. So. Und natürlich nicht. Wer ist schon gerne Opfer? Und dann ist es auch so ein. Es ist so, man verschweigt es gerne, man redet nicht gerne drüber. Frauen glauben häufig, sie sind die Einzigen, denen das passiert. Es ist ein unangenehm. Ich kenne das selber. Ich habe kapitelweise jetzt gerade geschrieben über Scham, über Schuld, über die Frage, warum, wenn die Beziehung scheiße ist, bleibst du trotzdem in dieser Beziehung? Warum beendet man es nicht sofort? Mhm. Und das ist die Kernfrage bei häuslicher Gewalt. Dieses, was man von außen immer so sagt, so, ja, warum geht sie nicht einfach? Mhm. Und dass da immer impliziert ist, eigentlich ist die Frau ja selbst schuld. Mhm. So, und dieses, und das ist Quatsch. Mhm. Und dieses Thema ist riesengroß. Es ist auch zu groß für diesen Podcast. Wir werden es auf, bis das Buch erscheint, wir werden da öfter drüber sprechen. Und es wird eine unkaputtbar Sonderfolge geben zum Release des Buches. Aber weil so viele gefragt haben, worum geht's, darum geht's. Ich habe eine Missbrauchsbeziehung hinter mir, die sehr lange ging, die mich sehr kaputt gemacht hat. In verschiedenen Bereichen so. Oder zumindest, kaputt nicht. Eher unkaputtbar, aber angenagt. Mhm. Und ich habe mit mehreren Panikattacken und mit 2 Hörstürzen und all so ein Scheiß bin ich da raus. Aber ich bin da raus.
Mhm.
Ich bin besser als vorher, definitiv. Mhm. Und ich weiß, dass mir sowas nie wieder passieren wird. Und wie ich da rausgekommen bin und wie ich da reingeraten bin und warum das ist und wie wichtig die Liebe zu mir selbst war und ist, um aus so einer Scheiße wegzukommen und zukünftig irgendwann mal vielleicht mit jemandem zusammen zu sein, der nicht so ein Arsch ist. Mhm. Darüber habe ich geschrieben. Und dadurch, dass also halt über so diesen Aspekt, dass häusliche Gewalt nicht mit Gewalt beginnt, sondern immer mit der ganz großen Liebe. Und zwar der ganz großen Liebe zu einem Menschen. Und dass meine Gewalterfahrung und dass meine Toxic Relationship, also toxische Beziehungserfahrung, damit endet, dass die ganz große Liebe in meinem Leben ich selbst bin. Mhm. Und dass ich daran hart arbeite und da viel gemacht habe. Darum geht es dann unkaputtbar. Und es liegt mir wahnsinnig am Herzen, weil es ist ein sehr emotionales Buch. Es ist übrigens kein schweres Buch. Also das ist, muss man wissen. Es ist nicht die ganze Zeit, ach Mensch und ach Gott, die Arme und so. Mhm. Darüber rede ich nicht. Ich rede darüber, warum du hast es.
In großen Teilen schon gelesen und es ist nie so, dass man es zu überwältigt ist, weil es halt es hat so eine Leichtigkeit, es hat sehr viel Feingefühl und zeichnet sehr schöne Bilder, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, aber so, dass man gut versteht und gut nachvollziehen kann, was gemeint ist und auch ohne zu irgendwie grafisch oder sowas zu werden.
Und es ist auch kein Buch, das explizit wird. Also ich beschreibe viele Situationen, vor allen Dingen sehr viele Schlüsselsituationen, die beschreibe ich schon so, dass man versteht, was ich erzähle, dass man das Gefühl hat, man steht daneben. Aber es ist nicht angreifend, glaube ich. Und ich habe es mit sehr, sehr viel Liebe geschrieben und mit ganz viel Emotionen. Und ich habe manchmal echt Rotz und Wasser geheult. Das war also dieses Buch zu schreiben, war meine persönliche Delfintherapie. Und es ist ein Buch voller Liebe. Und es ist auch ein Buch über Liebe. Es ist eine ganz große Liebesgeschichte, nämlich meine. meine für mich und meine zu Männern und meine auch zu mir, genau. Und auch meine Liebeserklärung ans Leben. Und ich hab mit so viel Selbstwertproblemen in meinem Leben zu kämpfen gehabt und noch immer zu kämpfen. Weil klar, ne, meine Haare sind scheiße. Ich bin eine dicke Frau. Ich bin eine dicke Frau in der Öffentlichkeit. Ich habe wahnsinnig viel abgenommen. Das heißt, ich sehe nackt jetzt noch beschissener aus als vorher. Das, ja, ist ja wahr. So, und das featuring die Art, wie ich erzogen wurde, die auch im Buch eine große Rolle spielt, die Erfahrungen aus der Jugend, die ersten Beziehungserfahrungen, wie einen das Leben dahingehend prägt, dass man vielleicht in so eine Beziehung stolpert. Mhm. Und mir war so wichtig an dem Buch zu sagen, wenn dir das passiert, wenn du selber Opfer bist oder wirst, ganz wichtiger Punkt, du kannst da nichts für. Mhm. Dieses Victim-Shaming, also dieses, das Opfer ist selber schuld, wenn es Opfer wird. Mhm. Und ich denke so, nein. Mhm. Also es gibt Faktoren, wo man anders sich hätte entscheiden können oder sonst irgendwas, aber du bist ja nie schuld. Mhm. Und darüber habe ich halt geschrieben, es geht nicht um Schuld und wie man den Weg rausfindet und dass man sich nicht schämen sollte. Und dass wir unbedingt mehr drüber reden müssen.
Auf jeden Fall.
Als ich recherchiert habe zu diesem Buch und folgenden Satz gelesen habe bei Amnesty International, Gewalt an Frauen in der Partnerschaft ist das weltweit am meisten verletzte Menschen, also das am meisten verletzte Menschenrecht. Wo denkst du, was? Gewalt an Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung. Allein dieser Satz, wo ich dachte, es war für mich so mindblowing, weil ich saß dann, ne, am Anfang, als ich mich getrennt habe, du weißt das, du warst die ganze Zeit dabei. Mhm. Und du hast mir sehr die Stange gehalten. Übrigens, was ihr alle dringend braucht, ey, ist eine beste Freundin, die den Ex so hart hasst.
Oh ja.
Dass er nie wieder, auch nur
nie wieder kommt.
500 Meter in deine Nähe kommen darf.
Und jedes Mal, wenn du überlegen solltest, vielleicht,
nein, das ist auch, da möchte ich gleich mal was zu sagen, wie das war, dass du da so an meiner Seite gekämpft hast. Aber dass, als ich mich angefangen habe, aus dieser Beziehung zu lösen, ist auch ein Prozess gewesen, sehr langer Prozess. Und der mir sehr viel gegeben hat, aber der auch echt
viel abverlangt hat.
Ja, schon. Und mich halt auch für die Recherche des Buches, aber auch für meine persönliche Entwicklung sehr viel damit auseinandergesetzt habe, wie passiert denn Gewalt und vor allen Dingen, wem passiert das? Und festgestellt habe, dass das ein Riesenthema ist. Mhm. Und ich dachte, wieso reden wir da eigentlich nicht drüber? Mhm. Wenn ich in der Beziehung gewusst hätte, dass es da draußen tausende Frauen gibt, die alle das Gleiche erleben.
Millionen.
Millionen wahrscheinlich, die auch darüber schreiben, die in irgendwelchen Foren, es gibt ganze Foren dafür, die sagen, hier, pass auf, es verhält sich wie folgt. Und ich habe gedacht, ich werde bekloppt, weil ich in der Beziehung immer gedacht habe, ich sei schuld. Mhm. Also er behandelt mich wie Abschaum, aber das liegt ja an mir, weil ich bin nicht gut genug. Und ich versuche jetzt einfach immer besser zu sein, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal langt. Mhm. Was natürlich nie funktioniert hat.
Es langt nie.
Es langt nie und das ist auch total der falsche Ansatz. Aber ich, klar, ne, man ist so gefangen. Mhm. Ich sag's nochmal, holt euch das Buch. Das hier ist natürlich nur ein Abriss. Ja. So. Das ist jetzt so ein zusammengewürfelt aus den ganzen Themen. Aber ich natürlich ganz, ganz viel gehadert habe. Und plötzlich liest du, ja, übrigens, das ist so scheiße. Es liegt nicht daran, dass du so kacke bist. Also wenn du Gewalt erfährst, wenn du dich mit deinem Partner streitest, das ist was anderes. Aber wenn du wirklich Gewalt erfährst, liegt es nicht daran, dass du nicht gut genug bist. Sondern dann liegt es daran, dass er ein Bastard ist. Und das festzustellen und darüber zu lesen, war für mich so, what, das ist ein Thema? Okay, und warum redet da keiner drüber, der auch in der Öffentlichkeit steht? So, können wir das mal ändern? Und dann dachte ich so, es ist wieder so eine Sache, ne? Wenn du was geändert haben willst, dann musst du es selber machen. Dann habe ich lange überlegt, ob ich da wirklich drüber schreibe und habe mit meinem Verlag drüber gesprochen, weil das ja, also ich mache einen riesen Fass auf, also mein eigenes, so, und denke so, oh, das ist aber schon emotional, weil ich habe mit der Fettlöserin übers Abnehmen gesprochen, übers Dicksein gesprochen, okay, das ist eine Facette, und ich habe danach in nicht direkt perfekt so über Selbstwert und so gesprochen, das war auch okay, aber unkaputtbar ist halt wahnsinnig persönlich. Also ich nehme den Leser mit in mein Schlafzimmer. Ich nehme den Leser mit in mein in die Abgründe meines Lebens an einigen Stellen, wo ich denke so, oh Gott, das weiß ich nicht. So. Und Ruffel hat gesagt, du, wir verstehen das. Also es ist ein Thema, das gebraucht wird. Wir verstehen aber auch, wenn du es nicht machst. Und dann habe ich sehr lange darüber nachgedacht und habe dann angefangen zu schreiben. Und bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass es kommt. Und es kommt am 17.8. erscheint es, ihr könnt es bereits vorbestellen, über da, wo ihr Bücher bekommt. Und ich brauche euren Support, ähnlich wie bei Smile, weil ich möchte ernsthaft eine Sache. Dieser Typ hat immer gesagt, ohne mich bist du nichts und ohne mich schaffst du es nirgendwo hin. Und jemand wie du, was auch immer das heißt, aber jemand wie du hat keine Chance ohne einen Mann wie mich. Und Ich möchte ihm aufs Maul hauen,
aber ganz dolle.
Nee, ich möchte den Gegenbeweis antreten. Nicht nur mit den Verkäufen, wobei das auch wichtig ist. Ich möchte keinen Hehl draus machen. Ich will, dass das Scheißteil in die verdammte Bestenliste einsteigt. Weil ich will, dass dieser Bastard nicht an meiner Fresse vorbeikommt. Und ich möchte einfach, dieses Buch hat es verdient. Dieses Buch hat es auch mehr verdient als alles, was ich bisher geschrieben habe. In den Händen von Menschen zu landen, die das lesen müssen, weil ich mir gewünscht hätte damals, ich hätte sowas zu lesen gehabt, so bescheuert das klingt.
Es ist auch für jede Frau, die in einer solchen Beziehung ist und nicht weiß, wie sie rauskommt und keine Stimme hat.
Ja. Und es sind ja nicht nur Beziehungen. Es gibt ja auch toxische zwischenmenschliche Beziehungen in Freundschaften.
Ja, natürlich.
Oder gerne mal so Mutter, Tochter, ja. Eltern, ne, Väter oder Väter mit ihren Kindern, Mütter mit ihren Kindern, Geschwister untereinander, toxische
Großeltern.
Sachen.
Ja. Es gibt zwischenmenschliche Beziehungen. Also egal welcher Art,
genau,
können toxisch sein.
Und deswegen, ich bin heute sehr emotional,
ja,
weil es heute reingeflogen ist und ich es da hatte und ich denke so, oh scheiße, ich habe echt Angst davor, dass es veröffentlicht wird, weil dann ich habe so das Gefühl, ich kann es dann nicht mehr aufhalten. So, also ich habe, auch als ich das Buch fertig hatte und als ich dann mit Susi, das ist meine Lektorin, beste Frau der Welt hier, also gleich nach dir.
Ich möchte schon sagen.
Grüße an Susi an dieser Stelle. Beste Lektorin der Welt. Beste weibliche Lektorin der Welt.
Ich rede
mich um Kopf und Kragen. Es tut mir leid.
Es ist okay.
Als ich das letzte Kapitel abgegeben habe und wir das redigiert haben, noch und nöcher und so, kam irgendwann der Moment, wo sie sagte, du kannst jetzt die letzte Änderung vornehmen, dann muss es raus. Und dann sag mir Bescheid, ich gebe es dann frei in den Druck. Und ich so, Gott, wenn ich das freigebe in den Druck, dann passiert es. Einfach, dann wird es fertiggestellt und dann kommt es auch in den Laden. Rowohlt wird nicht auf die letzten 2 Meter mit, weiß ich nicht, wie vielen zehntausenden Büchern, die das vorbestellen, da sitzen und sagen, ach so, ja, dann machen wir halt ein großes Lagerfeuer. Und ich habe auch gesagt, oh Gott, da muss ich es ja loslassen. Das ist ja so. Oh nein, und dann können die Leute es kaufen, dann haben die da eine Meinung zu und dann haben die eine Meinung zu meiner Beziehung. Und dann ist so zu meinem Scheiß da irgendwie. Und ich denke so, das ist so emotional. Und was ist, wenn die Leute das nicht gut sind zu meinem kleinen Buch, weißt du, in dem einfach mein ganzes Herzblut drin rumschwimmt und so. Und naja, aber es nützt ja nichts. Es muss ja raus irgendwie. Und es war, es, ach, es ist. bitte, bitte besorgt euch Unkaputtbar, okay?
Bitte. Ja, bitte.
Und es tut mir jetzt schon leid an dieser Stelle, es wird nicht in jedem Podcast so ausführlich natürlich, aber ich werde euch hart auf die Klötze gehen mit der Ansage, bitte kauft Unkaputtbar. Und wenn ich es nicht mache, macht Felina es.
Ja,
weil
einer von uns beiden muss ja.
Ja.
Und
es hat schon mal so gut geklappt. Es hat mit dem Smile Award auch so gut geklappt. Und es sind einfach, ich sag's ja immer wieder, es ist einfach die härteste, geilste und supportivste, unterstützendste Community überhaupt. Also wenn es einer schafft, dann diese Community. Mhm. Deswegen, hört ihr euch das jetzt an und dann, ich hoffe, ihr habt, wenn ihr euch das Buch holt, was ihr natürlich tun werdet, das am 17.8. erscheint, ich sag's nochmal.
Ich hab's schon vorbestellt.
Du hast
es
schon.
Ich möchte das sagen, ich habe es vorbestellt.
Ich weiß das sehr zu schätzen, weil es ist natürlich klar, dass du es nicht vorbestellen müsstest, weil du könntest hier, die Exemplare kommen hier ins Haus, also du könntest dir auch, aber du bist halt sehr supportive.
Ja, natürlich. Ja.
Und jedes einzelne Buch zählt. Also das ist, jedes einzelne Buch, das vorbestellt ist, zählt, jedes einzelne Buch, das gekauft ist, zählt. Und, jeder, der auch nur ein ganz klein bisschen mitfühlt, zählt zumindest für mich ganz dolle. Und deswegen müsst ihr die nächsten Wochen ein bisschen durchhalten.
Ja.
Aber wir haben es schon mal geschafft, wir werden es auch jetzt schaffen. Ja. Dann wird es richtig gut und ich nehme euch alle mit. Es kommt auch geiler Scheiß auf euch zu, also die nächsten Wochen. Wir haben da viel vorbereitet. Und damit jetzt das, also das ist jetzt die längste Werbung, die wir je gemacht haben. Es geht heute in diesem Podcast auch noch ein bisschen um was anderes, außer um Unkaputtbar. Das übrigens am 17.8. erscheint.
Ach, so, guck jetzt, an. Jetzt, ach, Mensch.
Ja, und jetzt halte ich auch, was das Buch angeht, für ungefähr 30 Minuten lang die Klappe. ein paar Fragen haben uns erreicht. Ich würde auf eine, weil es so irgendwie thematisch so passt, total gerne eingehen. Und ich lese sie mal vor, weil ich würde dich gerne ein bisschen triggern.
Okay.
Weil mir beim Lesen schon dachte ich so, oh Gott, ey. Also, liebe Nicole, liebe Felina, ich bin großer Fan eures Podcasts, danke, und weiß nicht, wen ich sonst fragen kann. Vielleicht habt ihr ja eine Antwort für mich, ich würde mich echt freuen. Ich habe ein Problem mit meinem Date. Also ich bin auf Tinder, nicht lachen bitte, kriegen wir hin. jedenfalls habe ich da einen kennengelernt und jetzt bin ich unsicher. Ich nehme mir euren Podcast so zu Herzen und ihr sprecht mir so aus der Seele. Ich trage selbst Perücke und würde so gern ins Date gehen und ihm das auch vorher sagen, habe aber Angst wegen der Reaktionen. Vielleicht findet er mich dann nicht mehr so toll und es fühlt sich gerade so schön an, dass er mich so anhimmelt. Wisst ihr, was ich meine? Oh ja, wissen wir. Jedenfalls würde ich gern mehr ich sein, habe aber Angst, dann erst recht abgewiesen zu werden. Was würdet ihr tun? Ich würde mich sehr freuen über einen Ratschlag. Ich liebe euch sehr, Jenny. Jenny, wir lieben dich auch sehr. Ja.
Viele Grüße an Jenny.
Viele Grüße an Jenny. Fang du an. Du bist nicht die Perückenträgerin, aber du bist die mit den abrasierten Haaren. Also, was würden wir tun?
Oh, ich suche noch Worte, die irgendwie diplomatisch sind. Jenny, Schatz, das ist nichts gegen dich. Und auch nichts gegen deinen Männergeschmack, aber schieß den Vogel ab. Weil ganz ehrlich, du hast erstmal Besseres verdient. Und wenn er...
Ich möchte kurz daran erinnern, dass sie es ihm noch nicht gesagt hat. Er weiß es nicht.
Ja.
aber ich habe dich getriggert.
Ja, du hast mich getriggert. Ich bin schon übers Ziel hinaus. Nein, also zuerst würde ich sagen, oder dich fragen vielleicht, nicht dich, sondern
Jenny.
Dich, Jenny. Möchtest du einen Mann, der, wenn du die Perücke abnimmst, sagst, nee, das lieber nicht? Oder möchtest du einen Mann, dem das scheißegal ist?
Ja.
Denn wenn das Zweite die Antwort ist, dann hat sich der Typ schon von selbst aus deinem Datingpool gekickt.
Mhm.
Und das zu Recht.
Mhm.
Es ist völlig in Ordnung, wenn ein Mann sagt, sorry, ich stehe auf Haare, auf dem Kopf. Also es kommt ja nicht immer,
sorry,
sorry, ich stehe auf.
Sorry, Bigfoot, ich stehe auf Haare. überall.
überall, am ganzen Körper.
Ich hätte gerne aber, Mookie.
Also es ist in Ordnung, wenn man Präferenzen hat, so. Aber wenn jetzt jemanden zu sagen, so, ach, weißt du hast eine Perücke, deswegen date ich dich nicht, das ist armselig.
Ja, mir ging das sehr zu Herzen, weil ich, in der Situation von Jenny ja ständig selber bin, in Anführungsstrichen, nicht, dass ich ständig date, aber ich ja halt auch dieses, meine Haare sind einfach scheiße, so, die sind zu dünn und zu licht und da ich keine Männer date, die nur einen Meter groß sind, das heißt, die können mir auch, meistens sind sie größer und dann können sie mir auf den Kopf gucken, denke ich mir so, oh nein. Und ich habe das eine Zeit lang auch gemacht, weil da steht noch, der Text von Jenny ist eigentlich noch ein bisschen länger, da ist noch so ein, habe ich ein bisschen was rausgenommen, weil ist auch ein bisschen was Privates drin und so. Und dann, ne? Liebe Jenny möchte ja nicht alles im Podcast breitgetreten haben. Aber sie unter anderem halt auch sagt, dass sie auch, also bisher immer mit Perücke datet und ihr letzter Freund sie ohne Perücke gar nicht kannte. Also, dass sie morgens aufgestanden ist und hat es wieder festgemacht und hat es abends festgeklebt, damit die, du kannst Perücken ja so anbringen, dass du sie nicht abnehmen musst. Mhm. Das geht ja. Mhm. Das ist aber sehr viel Arbeit. Mhm. Und vor allen Dingen ist das so, das ist so schade. Ich habe das nach einer Show auch schon gehabt, dass Frauen zu mir kamen und sagten, ja, können wir ein Foto zusammen machen? Und mein Freund macht die Fotos und das ist jetzt ein ganz großer Moment für mich, weil ich nehme auf der Bühne ja die Perücke ab. Mhm. Und sie sagt, das ist ein ganz großer Moment für mich, weil er hat mich in den letzten 3 Jahren, also seit die zusammen sind, er hat mich noch nie ohne Perücke gesehen. Mhm. Und sie meinte, ich habe halt gar keine Haare. Und ich weiß jetzt, es ist alles ganz schlimm. Und er war so, do it. Der war so süß. Das war so ein 2 Meter großer ein Baum von einem Mann, der da stand mit so einer winzigen Kamera. Und die ganze Zeit so, ja, jetzt mach dies, oder? Do it, sag ihr, dass ich es tun soll. Ich liebe dich. Das war so süß. Und sie dann so, okay. Und ich habe das Foto sogar noch. Ich habe dann die Perücke abgenommen. Ich ist eine bildschöne Frau mit und ohne Perücke. Mhm. Ich finde ohne Perücke sogar noch geiler, weil die war schon richtig geil. So. Und dann haben wir so ein Foto gemacht und dann war sie so, weil sie so ganz berührt. Und ich kenne das von mir auch, weil ich auch eine Zeit lang Dates. Hast du Pipi in den Augen?
Nein.
Du hast doch Pipi
Nein,
in den Augen?
Nein, habe ich nicht.
Ach, das
Nein.
ist.
Nein. Oh, oh. Ich werde es abstreiten. Ja, immer.
Gut, dass dich keiner sehen kann.
Ja, ein Glück.
Und ich habe das auch immer gemacht, dass ich auf Dates gegangen bin. Natürlich geschminkt, natürlich irgendwie super zurecht gemacht, natürlich mit Perücke. Und immer an diesen Punkt kam, wo ich dann das Gefühl hatte zu sagen, ich muss dir noch was sagen. Mhm. Ich sehe nicht immer so aus. Und dann kommt großes Palaver. Und deswegen, liebe Jenny, von meiner Wenigkeit, die auch Perücke trägt und sich auch überwinden muss, das nicht zu tun, sag ihm, dass du Perückenträgerin bist. Mhm. Sag ihm, wie du aussiehst und geh ins erste Date ohne Perücke.
Ja.
Ich kann dir vom Herzen sagen, dass das gut ist. Selbst wenn das nicht mit euch, also wenn das mit euch dann nicht funktioniert, dann hätte es auch nicht funktioniert, wenn du eine Perücke trägst, weil dann ist das nicht der Mann an deiner Seite. Und ich mache das heute so, ich gehe in jede Form von Treffen, prinzipiell ohne Perücke. Also wenn ich jemanden neu kennenlerne, egal ob Männlein oder Weiblein, jetzt auch nicht für ein Date, sondern man trifft mich ohne Perücke. Und gerade wenn es um Männer geht, wenn es ums Daten geht, folgender ganz wichtiger Hinweis, wenn er dich nicht on your lowest, also wenn er dich nicht auf so will, wie du aussiehst, auf der nicht so wahnsinnig perfekten Art, also nicht an der unteren Seite quasi deiner, wie geil kann ich bitte aussehen, Barbie-Puppen-Optik, möchte, dann hat er dich auch nicht verdient, wenn du geil aussiehst. Weil ganz im Ernst, richtig geil aussehen, das heißt immer Make-up, das heißt Perücke, keine Ahnung was.
Das ist so viel Arbeit.
Ja, nee, das vor allem, das kannst du jederzeit.
Ja.
Du kannst dich für den, das ist super und wenn man zusammenpasst oder wenn man irgendwie miteinander einen Weg gehen möchte, dann hat das auch verdammt nochmal verdient, dass du dich so zurecht machst, wenn du darauf Bock hast.
Mhm.
So, und dann kann er das alles haben, all das richtig Geile an dir kann er haben, aber all das richtig Echte an dir, das sollte er zuerst haben wollen. Mhm. Und wenn das der Grund ist, warum er dann dich nicht mehr anhimmelt, und wenn das der Grund ist, warum er nicht mehr dich daten möchte, dann hast du wahnsinnig viel Zeit gespart. So, und weil du hast dich nicht verschwendet an einen Typen, der ein Problem damit hat, in dem Moment, wo du die Perücke abnimmst. Ich verstehe das, wenn er einfach erwartet, dass du aussiehst wie ein Unicorn, so, du bist einfach so ein Einhorn mit rosanen Haaren und hast sie dann plötzlich nicht mehr. Ja, wenn die Erwartungshaltung so ist, dann ist das natürlich schwierig, aber brich die Erwartungshaltung. Sag einfach, das bist du und du möchtest gewollt und gemocht werden für das, was du bist. Alles andere kriegt er am Ende des Tages ja on top. Das gehört ja quasi mit dazu.
Ja.
Aber mach dir nicht den Stress. Lass es dir von einer Frau sagen, die die einfach zu müde ist und keinen Bock mehr hat auf so eine Scheiße und einfach die keine Lust hat, sich mit Männern zu treffen, die dann sagen, ja, also eigentlich ist sie ja ganz geil und ich finde auch super, was sie macht und so, aber ich will sie dann bitte mit geil Perücke und zurechtgemacht und am besten hat sie die ganze Zeit noch ein Mikrofon in der Hand. Am Arsch. So, also Jenny, nimm dein Tinder-Date und sag ihm, wenn er dich wirklich so geil findet, bevor du ihn das erste Mal triffst, du möchtest, dass er das weiß, mach ein Foto von dir, schick ihm das. Halte das aus, weil du bist auch so eine fucking Queen. Mhm. Und dann kannst du ja immer noch ins Date mit Perücke gehen, wenn du möchtest. Aber sag es ihm vorher. Ja. Und wenn du sagst, du möchtest, wie du ja geschrieben hast, du möchtest ohne Perücke und einfach du selbst sein, dann mach das.
Ja, weil auf
dann,
jeden Fall.
Dann bringst du das Allerbeste mit ins Date, was du hast, nämlich dich.
Und du fühlst dich auch wohl dabei. Also du, ich verstehe ein bisschen, dass es Überwindung kostet, also nicht, weil ich auch Perückenträgerin bin, sondern das kann ich nicht nachvollziehen, mhm, oder beziehungsweise nachvollziehen im Sinne von nicht nachempfinden, weil ich es nicht selbst so durchmache, aber auch mit kurzen Haaren ist es auch nicht jedermanns Traum, eine Frau mit so kurz abrasierten Haaren zu haben und ich auch manchmal denke, ah, sollte ich vielleicht sie mir doch wieder wachsen lassen, damit ich attraktiver bin für Männer? Und dann denke ich aber sofort wieder, nee, weil die Männer, die mich nur interessant oder attraktiv finden, weil ich lange Haare habe, weil da, keine Ahnung, 20 Zentimeter länger auf meinem Kopf was rumwuselt, nein, da wuselt nichts rum. Das klingt, als hätte ich Milben. Ich habe keine Milben.
Läuse vor allem.
Also 20 Zentimeter lange Läuse. Nein.
Oh, die auch ganz unauffällig auf deinem Kopf rumkrabbeln. Ja. So.
Dann will ich dann den Mann haben. Also das ist so, ich weiß, dass es Männer gibt, denen ist das völlig egal. Die sagen, mir ist scheißegal, wie du aussiehst. Ob du groß bist, klein bist, dick bist, dünn bist, Haare hast, keine Haare hast, Streifen irgendwo auf dem Körper, die gewollt sind oder nicht gewollt, rasiert bist, was auch immer. Es ist egal.
Ja, zum einen das und zum anderen, und das ist, glaube ich, der wichtige Faktor, wenn du gemocht wirst von einem Mann, wenn der dich attraktiv oder weiß auch immer, dann wäre es schon geil, auch da spreche ich aus Erfahrung, wenn er dich um deinetwillen geil findet, mhm, und nicht, und das passiert mir gerne mal, aufgrund des Jobs, mhm, oder aufgrund des Status oder aufgrund der, ich stehe total auf Blondinen und ich immer denke so, ja, alles klar, die Blondine, die du hier siehst, hat übrigens 45 Euro gekostet, das ist eine Perücke. Ich sehe in Wirklichkeit so aus. Am Ende des Tages möchte man gemocht werden für das, was man ist und gewollt werden für das, was man ist. Und wenn das, was man ist, nicht so perfekt ist, dann ist das so. Übrigens, da ist jeder von uns in sehr guter Gesellschaft, weil ich kenne sehr wenig Menschen, die wahnsinnig perfekt sind. Mhm. Aber ich weiß, dass das eine Altersfrage ist. Jenny ist beispielsweise 25. Ich hoffe, ich durfte das verraten, Jenny. Mhm. Und mit 25 war ich wahnsinnig gestresst, was das Thema angeht. Ich war immer zu dick und es war immer alles zu viel, es war immer alles schwierig. Und ich war extrem sowieso mit mir selbst beschäftigt, weil ich ja so lächerlich dolle übergewichtig war. Aber insgesamt war ich da noch nicht an dem Punkt. Mhm. Insofern, Jenny, das möchte ich auch noch sagen, wenn du sagst, du traust dich das nicht und du möchtest mit Perücke in das Date gehen und alles ist sonst alles total blöd, macht das. Mhm. Generell an alle Frauen, was auch immer ihr braucht, um euch sicher und wohl zu fühlen, macht das. Aber ich verspreche euch, es kommt der Tag und manchmal dauert das dann noch, bis man älter ist als 30. Und in meinem Fall muss man noch durch mehrere scheiß Beziehungen durch. Mhm. Aber es kommt der Tag, an dem man rausgehen kann und sagen kann, ja, das bin übrigens ich. Und jetzt hier, Achtung, es wird dadurch alles andere als schlechter. Mhm. Im Gegenteil, ihr sortiert einfach nur Typen automatisch aus. Das kann passieren. Ja. Aber es wird nicht schlechter. Je mehr man zu sich selbst findet, sich selbst liebt und sich selbst annimmt, desto besser wird es immer mit dem Gegenüber. Mhm. Weil diese ganzen Menschen, die nicht zu einem passen, um es mal ganz vorsichtig und liebevoll zu formulieren, die sortieren sich selber aus. Das ist eine wahnsinnige Zeit und Deppen-Ersparnis.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ich würde voll gerne übers Ghosting sprechen. Können wir mal kurz übers Ghosting sprechen? Weil mir das diese Woche, du hast so eine abgefahrene Geschichte dazu mir erzählt. Ja. Und da würde ich gerne drüber sprechen. Und wir kriegen ganz viele Zuschriften von Frauen, die sagen, plötzlich ghostet mich mein Date oder plötzlich irgendwie höre ich nichts mehr von ihm oder nur am Wochenende. Einmal kurz erklärt, was Ghosting ist. Möchtest du das machen oder soll ich?
Kannst du.
Kann ich, okay. Ghosting ist quasi neumodisch Sprech für das Verhalten von Menschen, mit dem man zum Beispiel sich datet. Das ist auch so ein Neuzeitphänomen. Naja, ah,
jetzt werden wir wieder die alten Omis auf der Couch.
Ja, und vor allen Dingen Neuzeitphänomen, weil der Satz gleich enden wird mit, seit es das Internet gibt. Mhm. Oh Gott. Nein, aber tatsächlich, man lernt sich am besten online kennen und man verabredet sich und plötzlich meldet sich jemand nicht mehr. Mhm. Oder man hatte das erste Date und plötzlich meldet sich jemand nicht mehr. Oder
man ist geblockt oder
genau, du hast dich getroffen, dann wirst du geblockt. Du schreibst eigentlich die ganze Zeit hin und her, plötzlich antwortet einer nicht mehr. Mhm. Und dieses Antworten wird, oder es läuft so langsam aus, es wird immer weniger und plötzlich ist derjenige verschwunden, wie so ein Geist quasi. Das Phänomen nennt sich Ghosting. Und ist lächerlich weit verbreitet. Also nach jeder Podcast-Folge kriegen wir stapelweise Zuschriften, wo Frauen und auch Männer sagen, ey, ich habe hier gerade keine Ahnung, wir haben 3 Wochen, 5 Wochen geschrieben, wir haben 3, 4 Mal gedatet, er hat, keine Ahnung, mich 2-mal flachgelegt, seitdem höre ich nichts mehr von ihm, die Nummer ist, ich bin geblockt, er hat mich auf allen Kanälen geblockt, ich höre nichts mehr von ihm, ich erreiche ihn nicht mehr. Und ich denke so, echt? Das ist so lächerlich. Echt, das passiert nicht nur mir. Mhm. Gut, weißt du. Ja. Aber, ist das schlimm.
Ich finde dieses Verhalten vom Ghosting, also derjenige, der es tut, das ist so lächerlich und armselig. Ich meine, wir sind erwachsene Menschen. Wir sollten erwachsene Menschen sein, so. Und
zumindest in diesen Punkten, ja.
Ja, und dann muss man doch mal wirklich den Mut haben, auch wenn es ist sicherlich nicht angenehm, zu sagen, pass auf, wir hatten unser erstes Date, es wird nichts mit uns. Genau. So, es hat nicht gefunkt, es hat nicht irgendwie, ich hatte keinen Ansatzpunkt. Für mich ist das Thema sozusagen gegessen. Mhm. Und das ist das sicherlich nichts, was einfach ist zu sagen, aber ich habe auch immer, wenn es bei mir so war, gesagt, ich glaube nicht, dass das was wird.
Das ist ja auch nicht leicht. Also gerade wenn du mit jemandem gegenüber am Tisch sitzt, sagst, pass auf, ich glaube, dass mit uns beiden, ich weiß nicht, das ist natürlich nicht schön. Andererseits, auch da ist man erwachsen, man geht ja in ein, also wenn es ein Date ist, ein ausgemachtes Date, also auch als solches tituliert ist, und du gehst da rein, dann musst du ja damit rechnen, dass du eventuell einen Korb bekommst. Mhm. Das Mindset solltest du haben. Das ist nie geil, let's face it. Also abgewiesen zu werden ist immer scheiße. Ist immer Kacke fürs Ego. Ja. So, und ich möchte auch nicht so tun, als wäre das nicht so. Mhm. Das ist immer scheiße. Aber man kann doch erwachsen sein und das sagen. Weil ich finde, dieses Ghosting kommt mir immer so vor. Kennst du diese schlechten Sketche, wo jemand im Raum steht, so mit den Händen ganz langsam Kreise macht vor der Nase eines anderen und sagt, ich bin gar nicht da. Mhm. Du siehst mich gar nicht. Und dann geht er so rückwärts, ganz langsam. So, tschüss, ne? Tschüss. So kommt mir das vor. So, ich weiß doch, dass du da bist, Digga. Ich weiß doch, dass du nicht plötzlich in den Kontinent gewechselt hast. Oder sonst irgendwas hast. Und was die sich auch einfallen lassen. Das ist Jahre her. Da habe ich mal einen Typen gehabt, der dann plötzlich behauptete, er wäre sehr schwer krank. Er ist sehr schwer krank. Er ist ganz, ganz schlimm. Er liegt auch im Krankenhaus. Ach, Intensivstation, hammerhart. Und ist ganz, ganz blöd, irgendwas mit dem Magen und so. Und das war alles ganz schrecklich, dolle schlimm. Und adieu, schnöde Welt, wir können uns nie wiedersehen, ich möchte alleine sterben. Mhm. Und ich so, und ich habe mir voll Sorgen gemacht, weil wir hatten uns so 2-mal gedatet oder was. Und ich habe mir voll Sorgen gemacht. Schnitt, 2 Tage später sehe ich irgendwo, ich glaube Instagram oder was, dass er mit seiner Ex-Freundin wieder zusammen ist. Und ich denke so, echt jetzt? Jetzt habe ich mir Sorgen gemacht. Sag das doch.
Ja.
Und ich habe mal so einen Typen kennengelernt, das war auch ungefähr die Zeit, ein bisschen davor, der dann irgendwann hat mir so eine ganz lange Mail geschrieben, dass er geht jetzt auf einen Berg zum Sterben.
Was?
Ja. Es war so eine Kriegermentalität. Mhm. Ich habe einen Hang zu bescheuerten Typen. Mhm. Also, es war so eine Kriegermentalität.
Hat er ja ein Schwert dabei?
Angeblich. Aber er meinte, er hatte irgendwas von, ich halte es nicht mehr aus, diese Welt ist mir zu viel. Es war wahnsinnig schön mit dir, du bist das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Oh. Und aber jetzt muss ich gehen. Mhm. Ich muss
ganz schnell durch diese Tür.
Ich muss gehen, auf einen Berg zu sterben. Und ich war so Anfang 20 oder vielleicht ein bisschen älter, aber nicht sonderlich viel älter und war so, oh nein, und habe auch so Freunde involviert und gesagt, sieh her, er geht von mir. Weißt du, so, ich dachte, ich bin ja so.
Du bist ja voll eingestiegen drauf.
Ne? Oh, ja, schlimm. Ich bin voll auf diese Quatschgeschichte. Weil damals, ich kam einfach nicht auf die Idee, dass mir jemand eine derart schlechte Geschichte auftischt und das einfach nur macht, um mich nicht mehr treffen zu müssen. Und ich dachte so.
Hättest du auch fragen können, welcher Berg?
Ja, bei sich da irgendwas, weil sich, wo der gewohnt hat. Mm. Und dann ist er da, auf jeden Fall hat er was von hier, ich gehe in den Wald. Und dann, da ist da so ein Fels, das ist mein Lieblingsfels. Da hätte ich drauf kommen müssen, dass der... Du hast einen Lieblingsfels? Ja, auf wer von uns nicht, nicht? Und da sitzt er immer, wenn er nachdenkt und jetzt wird er an diesem Ort seine Welt... Er hat ein Messer und er wird sich jetzt... Und dann irgendwie selbst massakrieren und es ist alles ganz dramatisch. Und Abschiedsbriefe und dieses Ding, das hat er so... durchgezogen, dass er das auch an alle Bekannte per Nachricht geschickt hat und irgendwelche SMS und plötzlich alle so aufgescheucht waren. Mhm. Ein riesen Aufriss, nur um mich nicht mehr zu daten. Wo ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich mich gerade geschmeichelt fühlen soll oder sehr beleidigt, aber dieses Possentheater ist der Hammer. Mhm. Und dann lese ich jetzt diese Zuschriften von Mädels und stelle fest, das ist noch gar nicht die bescheuertste Geschichte. Mhm. Da gibt es noch sehr viel mehr. Und ich möchte an dieser Stelle deswegen mal was ganz Wichtiges sagen. Wenn ein Typ sich verabschiedet ins Auf-Nimmer-Wiedersehen-Land, lass ihn gehen.
Let it go.
Let it go. Come with the wind. Wie er so, er ist hinfortgeflattert. Lass ihn
frei.
Laufen. Ja, lass ihn laufen. Wirklich, ja. Der soll ganz weit weg in eine. Das ist so, also so eine Scheiße. Und dann auch immer dieses, was auch so häufig ist, dass Frauen uns schreiben, ja, ich habe was mit jemandem, haben wir auch gerade gestern eine Zuschrift bekommen, habe ich dir vorhin vorgelesen. Mhm. Dieses, ja, und ich habe so einen Typen kennengelernt und wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen, wir treffen uns meistens am Wochenende, dann ist es eine tolle Zeit, er ist da, wir haben sehr viel Sex und dann meldet er sich nicht mehr. Bis zum nächsten Mal, wo wir uns dann treffen. Mhm. Unter der Woche treffen wir uns gar nicht, er antwortet auch nicht und jedes Mal sagt er mir nach Tagen, also nicht mir, sondern ihr, sagt er mir nach Tagen so, ja, er hätte halt keine Zeit und er sei so eingespannt und er ist so wahnsinnig busy.
Bullshit.
So, jetzt mal ehrlich, Mädels, ganz im Ernst. Als eine Frau, die wirklich, ich arbeite 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ich weiß, was es heißt, busy zu sein. Mhm. Niemand auf diesem Planeten ist so busy, dass er euch, wenn er es will, nicht ganz kurz Bescheid sagen kann, irgendwie, dass er busy ist und oder sich ganz kurz melden kann. Es langt ja ein Emoticon, soll er ein Herz schicken, soll er sagen, du fehlst mir, soll er sagen, pass auf, es ist scheiße, dass ich so viel arbeite. Wir haben das auch. Wenn ich auf Tour bin, teilweise sage ich auch, du schickst Sprachnachrichten und ich sage, du pass auf, Hase, ich kann es nicht abhören, ich melde mich, ich höre es heute Nacht, du hörst von mir. Das kann jeder machen, egal wie beschäftigt er ist. Und notfalls nimmt man sein Handy mit aufs Klo und während man da Pipi macht, schreibt man kurz eine Nachricht. Glaubt niemanden, weder einem Mann noch einer Frau, die euch sagt, ich konnte mich Ewigkeiten nicht melden, weil ich bin so wahnsinnig busy, weil ich bin unglaublich gefragt bei mir im Job. Das ist Schwachsinn.
Ja.
Wenn er sich nicht meldet oder sie, Jungs und Mädels, heißt das nur eine Sache. Er oder sie hat kein Interesse. Oder das Interesse ist nicht so hoch an euch, wie euer Interesse an ihm oder ihr. Mhm. Also bitte lasst das, weil das Zeitverschwendung ist. Und das ist auch euch selber gegenüber nicht fair. Mhm. Also tut euch das nicht an, weil ihr habt Besseres verdient als das.
Ja. Und schon gar nicht, wenn es immer nur gut ist, wenn er gerade oder er in diesem Falle dann Sex bekommt. Das heißt, er hält euch an.
Umgekehrt natürlich auch.
Ne? Genau, umgekehrt auch. Ne? Also wenn es immer nur um das Physische geht, weil er oder sie hält euch an der langen Leine.
Das ist nämlich das. Ne? Ihr seid das an der Leine,
genau. Ihr seid immer nur, es sind so bröckchenweise, so, oh ja, das Wochenende ist total toll, ich habe Zeit, weil in der Woche bin ich verheiratet und habe Kinder, um die ich mich kümmern muss, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ne? Also,
wobei man nichts unterstellen möchte, ne?
Nein.
Es kann auch sein, dass es nicht so ist.
Ja, es muss nicht so sein, aber es ist ein Beispiel, was passieren könnte oder warum es daran liegen könnte, dass er sich einfach nicht melden kann. Oder sie.
Oder dass er es halt nicht nicht will. Also das so, wenn du Interesse an jemanden hast, wir sprechen jetzt vom amorösen Interesse. Ja. Ich spreche jetzt nicht von freundschaftlichem, ich spreche auch nicht so, ihr habt euch mal mit so einem Typen getroffen, das ist irgendwie Buddy, ihr habt jetzt nicht jeden Tag Kontakt. Das meine ich nicht, sondern ihr habt eigentlich Interesse aneinander. Wenn er Interesse hat oder sie, wird er sich melden. Punkt. Denn man selber schafft das ja auch. Wenn ich Interesse habe, mich zu melden, melde ich mich. Und sei es nur, dass ich kurz schreibe, du pass auf, das wird heute nichts. Ich melde mich, ich will das in Ruhe hören, in Ruhe lesen, dann schreibe ich dir in Ruhe. Das schafft man immer.
Ja.
Und gerade wenn es um Gefühle geht und wenn man das Gefühl hat, ich möchte was von jemandem und derjenige behauptet, es wäre auch so und sich nicht meldet, dann ist das, dann stimmt das nicht. Dann gibt es eine Schere quasi zwischen dem, was er sagt, oder eine Diskrepanz und dem, was er macht. Und ganz im Ernst, ganz wichtige für alle Dating-Sachen, die man jemals macht, ganz wichtig, scheiß drauf, was er oder sie sagt. Achte drauf, was er oder sie tut. Das ist das, was euch Auskunft gibt.
Ja.
Deswegen wartet bitte nicht, damit ihr jedes Wochenende herhalten könnt, falls er oder sie mal wieder Lust hat auf Sex und ihr hofft die ganze Zeit und eines Tages wird er bestimmt, nein, wird er nicht.
Nein,
wird er nicht. Und das ist blöd. Lasst den fallen oder sie und sucht euch was Cooles.
Und apropos cool, an alle, die glauben, dass so Dating und sich melden nach bestimmten Regeln verlaufen muss.
Oh.
Und zwar die Regel, man hatte das Date und dann meldet man sich 3 Tage nicht, weil man möchte ja nicht verzweifelt wirken. Oh,
die 3-Tages-Regel?
Ja. Es ist der größte Scheiß.
Also
wenn du Interesse hast, zeig es. Du bist nicht verzweifelt. So, wenn ich jemanden, das muss ja nicht am gleichen Tag sein. Du kannst ja bis zum nächsten Tag warten und sagen, hey, das fand ich toll, war ein schönes Date, würde mich gerne wieder treffen. Und nicht dieses 3 Tage lang kein Wort von sich geben und so, nee, ich lass sie zappeln, weil wer sich
willst du gelten, mach dich selten.
Ja, so genau, ne? Bullshit.
Für alle, die 3-Tages-Regel nicht kennen, Glückwunsch. Weil sie heißt, also es ist so eine ungeschriebene Dating-Regel. Wenn man Kontakt aufgenommen hat und sich vielleicht getroffen hat oder man sich verabredet hat, man hat sich jetzt die Telefonnummern, keine Ahnung, man lernt sich im Club kennen, man tauscht Telefonnummern, dann meldet man sich 3 Tage nicht, damit man nicht bedürftig oder verzweifelt wirkt. Und ich denke, warum? Weil ist nicht Interesse zeigen das, was man tun sollte. Ich untergrabe immer die 3-Tages-Regel, weil ich immer denke, so, naja, also Kommunikation und Offenheit und offene Anbetung und den ganzen Scheiß, das ist übrigens ein Zeichen von Wertschätzung. Das heißt noch lange nicht übrigens, dass ich was von dir will. Das ist Wertschätzung. Wenn du nicht drauf eingehst, okay, dann weiß ich das. Aber wenn du so 3 Tage lang drauf wartest, anstatt zu sagen, ja, war cool, hat mich voll gefreut, dich kennenzulernen, lass mal was ausmachen, vielleicht treffen wir uns wieder. Oder du sagst einfach, nee, lass mal.
Ja.
Aber sie ist, nee, wir warten jetzt 3 Tage. Und da gibt es ja so viele Regeln. Und ich spiele diese Regeln ja alle nicht mit.
Nee, ich kenne die auch nicht alle. Und ich finde auch dieses, das ist für mich auch kein Spiel. So, manche sehen so Dating ja als Spiel. Mir ist das zu blöd. Ich bin kein 3-jähriges Kind im Sandkasten, das nach jemandem mit einem richtigen Schäufelchen sucht. Ich bin eine erwachsene Frau und ich möchte verdammt nochmal nicht spielen. Vor allem schon gar nicht in Beziehungen, wenn es um Emotionen geht.
Und ich habe auch keinen Bock auf dieses Rumgeeiere.
Ja, das ist so kindisch.
Ich würd mich jetzt voll gerne bei dem melden, weil ich fand den super, aber ich warte jetzt noch mal 3-4 Tage, weil Regel Nummer 1.
Ja.
So, und dann, wenn wir uns sehen, verhalte ich mich möglichst so, als hätte ich kein Interesse an demjenigen, damit der mich interessanter findet. Wo ich denke, nein. Ich möchte nämlich auch echt nicht mit jemandem zusammen sein, der so ein Dating-Katalog abarbeitet, also sich quasi an mir abarbeitet, um dann zu sagen, ja, vielleicht hat sie mehr Interesse an mir, wenn ich so tue, als hätte ich kein Interesse an dir. Und ich denke so, übrigens nein. Wenn du kein Interesse an mir hast und ich das merke, war's das. Und das ist vollkommen okay, aber ich laufe doch keinem Typen hinterher, der nicht mehr. Ich möchte sagen, das ist wichtig, damit sich jetzt hier keiner denkt irgendwie, oh nein, aber ich bin so einer. Mach dir nichts draus, Schätzelein. War ich auch. Ungefähr 35 Jahre lang. Also insofern.
Da kommt man auch später vielleicht erst hin.
Ja, ihr seid so in sehr guter Gesellschaft, wenn es darum geht, dumme Entscheidungen zu treffen.
Ey,
also.
Ich sag euch, habt keine Angst vor der 30. Ab 30 wird es richtig geil. Ich hatte erst vor ein paar Monaten, glaube ich, so eine Kollegin, die 30 wurde und ich dachte so, wo ist das Problem? Es ist geil, 30 zu sein. Du musst diese ganzen Spiele, diesen ganzen Scheiß nicht mehr mitmachen. Du kannst einfach sagen, hab ich keinen Bock drauf. Nee.
Das kann man auch vorher
schon. Ja, das kann man auch vorher, aber so weit war ich noch nicht. Genau, man fühlt es richtig. Und ich war noch, vor 30 war ich noch nicht so weit. Ich war auf dem Weg dahin, aber ich war noch nicht so weit. Und von daher, diese Spiele, die man unter 30 macht, spielt, keine Ahnung, dieses Rumgeeiere in Beziehungen. So, nee, das hat man nicht mehr nötig.
Das ist, glaube ich, man merkt irgendwann, und das war bei mir zumindest so, man, klar, habe ich schon erwähnt, dass ich ein Buch drüber geschrieben habe. Also,
wann kommt das raus?
Ja, gut, dass du fragst, 17.8. Mhm. Nee, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem du denkst, nee, also es gibt Dinge in meinem Leben, die brauche ich und die möchte ich, und es gibt Dinge in meinem Leben, die möchte ich nicht. Mhm. Und auf meiner Dinge, die ich nicht möchte, Liste, steht sehr weit oben, dummes Spielchen beim Date. Mhm. Ich habe auch keine Lust auf ganz versteiften Kram und man sitzt da und denkt die ganze Zeit so, oh Gott, ist das schrecklich. Mhm. So, ich hinterfrage mein heutiges Dating oder mein heutiges Ich hinterfragt mein Datingverhalten von früher, weil ich ganz häufig denke, sag mal, hatte ich eigentlich ständig ganz viel Sex mit den Typen, damit ich mich mit denen nicht unterhalten muss, sag mal? weil ich es unerträglich finde, mit jemandem auf der Couch zu sitzen, mit dem du nicht sprechen kannst, oder am Tisch zu sitzen, mit dem du nicht sprechen kannst. Wo ich denke so, okay, zwei Möglichkeiten. Ich ghoste jetzt. Mhm. Ich gehe jetzt ins Bad und verschwinde durchs Fenster. Dafür ist mein Popo zu groß. Naja, gut, dann haben wir jetzt halt Sex. Mhm. Weißt du, so ganz so schlimm war es vielleicht nicht, aber doch an einigen Stellen schon. An einigen Stellen war es echt so, dann muss sich der Abend wenigstens anderweitig lohnen. Mhm. Das klingt jetzt sehr blöd, aber ich weiß, dass es sehr vielen Menschen so geht, dass man denkt, naja gut, also reden können wir nicht, aber vielleicht haben wir, ich weiß es ja auch nicht, weißt du? Und heute denke ich, nee, habe ich keine Lust mehr drauf. Ja. Wir verstehen uns nicht, okay, lass drüber reden, dass wir uns nicht verstehen. Wir haben keinen Bock aufeinander, du nicht auf mich, ich nicht auf dich, wir nicht auf uns, das ist vollkommen okay. Mhm. So, ich gehe nach Hause, du gehst nach Hause, alles gut. Ja. Und das konnte aber erst bei mir besser werden durch sehr viel schlechte Erfahrung und Alter. Ja, Alter hilft. Ach, ist das schön, älter zu werden.
Erfahrung, ja, das ist super.
Außer für die Knochen.
Ja, oh.
Außer für die Knochen.
Ich gehöre jetzt auch zu den Leuten, die durch ihren Job erste Verschleißerscheinungen haben.
Du hast einen Mausfinger.
Ja, ich habe einen Mausfinger.
Das ist höchst dramatisch.
Und der geht jetzt übers Handgelenk bis in den Ellbogen, das so, dass ich jetzt schon einen Mausarm habe.
Das ist sowas wie ein Tennisarm, nur in lächerlich. Ne?
Ja. Weil du machst nicht mal Sport dafür, sondern du sitzt den ganzen Tag nur am Computer und drehst an der Maus rum.
Wenn es dich beruhigt, für einen Tennisarm machst du auch keinen Sport.
Nee?
Nee, ach den so. Kriegst du auch so.
Kriegst du das
schafft man auch so.
Ich dachte, aber nochmal zum wegen des Ghostings, ne? Ja. Ich finde, es gibt nur einen Grund, warum man jemanden ghosten darf.
Ja.
Wenn man sich nicht sicher gefühlt hat auf dem Date. Wenn man sich irgendwie, wo man dachte, oh.
Wenn du das Gefühl hast, du musst weglaufen, oder?
Ja, ja.
Ja, also, oh, ne, ja, dann also, darfst du alles löschen.
Dann darfst du, ja, ne? Also so von wegen, denn, es kommt nämlich die Geschichte, das fand ich, also hat mir eine Kollegin neulich erzählt, saß mir beim Mittagessen und ging irgendwie auch ums Daten oder irgendwie so, ich weiß nicht, und sie meinte, ja, ich wäre ja auch fast mal irgendwie abgestochen worden oder sowas. Und ich so, was? Und sie, ja.
Was?
Sie so, ja, ich habe mich da mal mit einem Typen getroffen. Und es war so das dritte Date, wir waren bei ihm und er fragte mich plötzlich aus heiterem Himmel, willst du mal meine Machete sehen? Und das ist das einzige und erste Mal, wo eine Frau dann denkt, bitte, bitte lass ihn jetzt seinen Schwanz rausholen.
Lass ihn seinen
bitte,
Penis
bitte,
meinen. Ja.
Bitte mal, lass ihn seinen Penis meinen. Und sie so, nein.
Oh Gott.
Nein.
Oh Gott. Willst du meine Machete sehen? Oh.
Und dann hat er tatsächlich eine Machete rausgeholt.
Was?
Der hat eine richtige Machete rausgeholt.
Dein Scheiß ernst? Wir ignorieren, dass dein Handy wieder laut ist. Ja.
Und
eine Machete? Eine Machete?
Also eine große, so wie so ein, das, womit man Bäume, kleine Bäume abschlägt. So hat er ihr dann gezeigt und damit auch so ein bisschen rumgefuchtelt.
Natürlich.
Und sie saß und hat so, schaffe ich es bis zur Tür? Nee, ich bin nicht schnell genug. Und dann saß er auch da neben ihr. Und hat so an ich glaube, es war eine Zigarettenschachtel, da so die Machete so daran so gezeigt, wie scharf die ist. Es war auch eine scharfe Machete.
Oh, es wird immer besser. Ja.
Und sie meinte, ja, ich war dann aber zum Glück, also innerhalb von 10 Minuten war ich da raus. Und ich denke so, das ist ein Grund, das ist bedrohlich. Das ist auch nicht cool, ne? Es gibt Leute, die sammeln Hieb- und Stichwaffen, so haben dann so Schwerter und so. Das ist auch okay. aber niemals, Jungs. Und ich vermute mal, das sind hauptsächlich Jungs, die sowas tun. Niemals fragt eine Frau auf einem Date, ob sie eure sehr scharfe Stichwaffe oder Hiebwaffe sehen möchte. Und holt sie dann raus und zeigt ihr, wie scharf die ist. Das ist nicht, das, nein, das ist ein, nein, 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 nein.
Nein, nein, das ist No-No-Square.
Das ist No-No, das ist so absolut.
Vor allen Dingen, liebe Jungs, wenn ihr Waffen geil findet, vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie Messer oder sonst irgendwas toll, also klar, wenn der Typ eine Knarre rausholt, dann ist auch,
das ist auch ein No-No.
Das ist auch nicht so toll, aber Frauen finden Waffen, wenn sie nicht, also wenn es keinen Grund gibt, die rauszuholen, weil ihr sie verteidigen müsst oder weil ihr euch durch den Dschungel schlagen müsst oder weil ihr, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen beide auf Messer steht oder so, alles cool. Aber wenn das einfach so ist, dann lasst eure Macheten drin, Jungs. Mhm. Beide. Die im Schrank und die in der Hose. Erstmal einfach nicht hier rum macheten. Weißt du, so Macheten kannst du später. Das ist ja eine ekelhafte Geschichte.
Ja, und ich fand das so krass, wo ich dachte, ja, das ist ein Grund. Das ist wirklich ein Grund zu sagen, nein, ich möchte den nie wieder sehen. Ich möchte nicht mal mehr Kontakt haben. So, weil das finde ich so, das ist halt wirklich ein Level an Bedrohlichkeit. Warum? Ich verstehe auch nicht, warum wollt er wirklich nur zeigen, was für eine große, was glaubt er denn, was die Reaktion darauf ist?
Oh wow, hast du eine Riesenmachete?
Ja,
Hast du ein scharfes Ding?
Ja.
Keine Ahnung, ich glaube, ja, vielleicht ist er ja wirklich Enthusiast und hat gedacht, er könnte sie damit beeindrucken. Also wenn ich überlege, wo Männer schon versucht haben, mich zu beeindrucken. Puh, also da kommen ganz komische Geschichten an die Oberfläche, ja, weiß ich nicht. Nee, aber ich möchte das zum Anlass nehmen, um zu sagen, lasst euch bitte covern, wenn ihr ein Date habt.
Ja.
Auch wenn ihr überhaupt, es muss nicht mal ein Date sein, wenn ihr einen Menschen trefft, den ihr vorher noch nie getroffen habt, den ihr privat nicht kennt, außer vom Telefon oder aus dem Internet oder irgendwie so. Und selbst wenn es euer erstes Date ist, nach einem Treffen auf dem Kiez meinetwegen beim Weggehen, lasst euch covern, was damit gemeint ist. Gebt eurer besten Freundin, eurem besten Freund, also irgendeinem Menschen, den ihr vertraut. Gebt
Schwester,
egal wem, nur was ist der eigenen Eltern. Ja, ja. Gebt die Telefonnummer von dem Typen, wenn ihr sie habt. Gebt den Namen durch und vor allen Dingen sagt, dass ihr euch trefft, dass ihr dieses Date habt und dass ihr euch meldet. Sagt Bescheid, Date ist da, sagt Bescheid, es ist alles in Ordnung. Das muss kein amoröses Liebesdate sein. Es langt, wenn ihr jemanden trefft, den ihr vorher noch nicht getroffen habt. Das ist auch nicht übervorsichtig und das ist auch nicht paranoid. Das ist einfach, das ist Self-Care. Ihr kümmert euch um euch und ihr wisst nicht, wenn ihr einen Menschen nicht kennt, vor allen Dingen im Zeitalter von Online-Dating und Online-Leute kennenlernen, ihr wisst nicht, was das für ein Mensch ist. Der kann noch so nett sein, der kann noch so sympathisch gewesen sein, ihr wisst es nicht. Und wenn ihr in eine Situation geratet, in der ihr euch nicht mehr wohl fühlt, ganz wichtig, dann ist nämlich der Mensch, der euch covert, dafür da, euch da rauszuholen. Mhm. Erstens habt ihr immer das quasi doppelte Netz oder den doppelten Boden, dass ihr wisst, da ist jemand, der wartet auf Reaktion von euch. Und sollte die nicht kommen, dann kommt der vorbei oder im schlimmsten Fall.
Schickt die Bullen.
Ja, oder das, oder ruft euch halt an. Und ihr habt immer so ein Fallback, dass ihr da rauskommt. Das finde ich wichtig. Und ein Riesentipp von meiner Seite, die sich immer covern lässt. Wenn ihr euch covern lasst, sagt das eurem Gegenüber, dass der weiß, dass ihr euch covern lasst. Wenn er dann sagt, dass er das scheiße findet, dann wisst ihr Bescheid. Denn dann trefft euch nicht mit jemandem, der euch sagt, ich will aber nicht, dass andere wissen, dass wir uns treffen. Oder das finde ich albern. Typen, die das albern finden, sind auch Typen, die der Meinung sind, sie könnten beim ersten Sex ohne Gummi rummachen. Weil macht man halt so. So, also lasst euch covern. Das ist nicht komisch, das ist nicht merkwürdig. Das nicht zu tun ist merkwürdig, weil ihr müsst in allererster Linie auf euch selber aufpassen. Und bei mir covert mich immer Felina. Klar, und ich sage dann auch so, hier, pass auf, er kommt dann und dann, er ist da, alles cool, er ist immer noch da, immer noch alles cool und irgendwann, wir hatten das kürzlich und das war jetzt nicht irgendwie amoröses Date, so, aber trotzdem habe ich gesagt, hier, cover mich mal und da hast du irgendwann nachts um zwei gesagt, ich würde jetzt ins Bett gehen, ist alles cool und ich habe gesagt, alles cool, kannst ins Bett gehen und am nächsten Tag habe ich mich dann auch gleich wieder gemeldet mit, ich lebe noch.
Ja.
So. Hier war niemand mit einer Machete im Haus, yay. Ich erlebe es immer wieder, auch in unserem Umkreis übrigens, hier die Frauen bei uns im Freundeskreis, dass die das nicht machen und dann gerne mal ich nachts um eins oder nachts um drei so Anrufe bekomme, so mit, hey, Ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen. Der Typ ist richtig komisch. Kannst du mich irgendwie abholen? Und ich denke so, ja, mache ich, klar. Mhm. Wo muss ich hin? Wer ist der Typ? Was soll ich tun? So, und macht es nicht. Mhm. Fühlt euch safe. Ihr solltet euch auch immer safe fühlen in Dates. Ja. Das ist ganz wichtig. Fühlt euch wohl. Wenn ihr euch nicht wohl fühlt, geht nicht zu dem Date. Ihr habt niemanden gegenüber eine Verpflichtung. Mhm. Und es ist im allerschlimmsten Fall hilft es euch und im allerbesten Fall war es obsolet. Mhm. Punkt.
Ja.
Lasst euch kammern.
Genau. Und man kann ja auch, also jetzt, das vergisst man so ein bisschen, weil mittlerweile geht man ja nicht mehr so weg. Man kann ja auch den Standort schicken. Man kann einen Live-Standort schicken. Genau. Wenn ihr plant, keine Ahnung, man trifft sich auf dem Kiez und geht einfach feiern zusammen oder so, dass man dann weiß, wo ist man. Ist derjenige, genau. Ne? Also dass der oder also derjenige, der euch covert, sagen kann, okay, ihr habt gesagt, ihr geht dahin, aber dann seid ihr später wohl ganz anders hingegangen.
So, das machst ne? du ja sogar beim Taxifahren, ne?
Wenn ja, genau.
Wenn du von hier aus nachts fährst und so, dann.
Ja, wenn ich mit dem Taxi nach Hause fahre, dann kriegt man ja über die App dann immer gesagt, wer ist das, wie ist das Kennzeichen? Das mache ich dann einen Screenshot, schicke das Nicole und fühle mich sicherer. Dann weiß ich, dass jemand weiß, wo ich eingestiegen bin.
Genau. Und es geht immer in erster Linie um eure eigene Sicherheit, es geht um euer Wohlfühl, also um euer Wohlfühlen und man hat nie, da sind wir wieder beim Thema von Anfang, wenn einem was passiert, hat man nie selber dran Schuld, aber man kann vorher alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die irgendwie gehen und das ist auch nicht übertrieben und das ist auch nicht zu übervorsichtig, sondern das ist einfach, es ist einfach ein sich um sich selbst kümmern. Ja.
Und das gilt auch für Männer, also es ist jetzt nicht nur für Frauen, sondern auch Männer sollten sich covern lassen und wenn jetzt so dein Gegenüber sagt, wie du vorhin schon meintest, ne, so, also wenn du dich mit jemandem triffst und der sagt so, ja, ich lasse mich covern, nicht beleidigt sein, nicht das Gefühl haben, so, okay, fühlst du dich nicht sicher, sondern das muss gar nicht an der anderen Person liegen, also an dir liegen, dass der vor dir Angst hat oder so, den nicht traut, sondern es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Ja, vor allen Dingen also das Gegenteil ist der Fall, nehmt das als Kompliment, weil das bedeutet, dass derjenige, der euch trifft, auch ernstes Interesse daran hat, dieses Treffen wahrzunehmen. Nicht unbedingt an euch als Person, aber ne, es ist, ich will jetzt nicht immer, weil man trifft ja auch Menschen auch mal so, die man kennenlernt, die nicht sofort, wo es darum geht, so lass mal demnächst heiraten. Mhm. Und es ist ja ein Kompliment zu sagen, ich habe mich damit so weit auseinandergesetzt, dass ich sage so, ey, ich habe da Lust drauf, ich möchte dich gerne kennenlernen, aber ich möchte mich auch safe fühlen. Mhm. Übrigens, folgender Hinweis, ich kümmere mich auch ein bisschen um mich selbst. Mhm. Das ist eigentlich was gut, weil das eine sehr erwachsene Sache ist. Und insofern nehmt das nicht, wie du schon sagst, das ist nämlich ein guter Hinweis, nehmt das nicht als Beleidigung, nehmt es als Kompliment und einfach als Sicherheits als Sicherheitsgefühl. Als
Wunsch des anderen.
Und
ne?
lasst das euch ist selber covern. Dann ist das sowieso alles.
Eben, dann sagst du übrigens, ich lasse mich covern. Ja gut, ich auch. Prima.
Genau. Und das zu den Hinweis fand ich gut, da ich ja auch die Jungs um uns herum gerne mal covere. Mhm. Männer, ihr könnt das auch machen. Bitte macht das auch. Schickt euren besten Freundinnen oder euren besten Freund einfach die Adresse. Weil es gibt auch merkwürdige Frauen, sehr merkwürdige Frauen. Die haben vielleicht auch Macheten im Schrank. Ja. Weiß man's. Es gibt echt komische Trollers. Und das ist ganz... Was übrigens nicht bedeutet, ist ganz wichtig, ne? Also sich covern zu lassen bedeutet nicht, du hast seine Squad-Mannschaft hinter dir quasi. Also du hast ein Squad-Einsatzteam, das sich da rausholt mit lauter Macheten. Nee, aber dann weiß jemand Bescheid.
Ja, genau. Das ist, es muss leider sein, also so, um sich sicher zu fühlen.
Ja, es ist halt, es ist irgendwie schon, ne? Obwohl sich das auch geändert hat.
Hatte ich früher nie.
Ich auch nicht.
Ich bin betrunken, torkelnd von einem Ende der Stadt, ist nicht Hamburg, nachts zu anderen gelaufen, nach Hause und hatte keine Angst, dass mir irgendwas passiert.
Ja, das habe ich heute auch noch. Also ich torkle auch über den Kiez mit 13 Atü Restalkohol nachts um 4 und habe keine Angst. Aber das ist ja auch, da bist du ja in der Öffentlichkeit. Also da kann ja natürlich auch was passieren, aber da ist es selten so, dass das... da fühle ich mich nicht so unsicher. Wenn du dich mit einer Einzelperson auf unbekannten Terrain oder bei dir zu Hause oder bei ihm zu Hause triffst, dann komischerweise empfinde ich das als potenziell bedrohlicher als torkeln auf dem Kiez. Vielleicht, weil alle auf dem Kiez rumtorkeln.
Mhm. Ja.
Weil da sind ja keine gewaltbereiten Menschen auf dem Kiez. Nee, weißt du? Nee.
Oder weil du einfach mit dem Kiez groß geworden bist das und das kennst. Das war ja, ja ich komme ja aus eher einer Kleinstadt.
Ja.
Und da ist nachts halt auch nichts los. Also auf dem Kiez sind noch andere Menschen. Und es gibt eine Polizeistelle. Ja. Da, wo ich nachts bin, da ist niemand.
Ich finde es auch unheimlicher, dann in so einer kleinen Stadt nachts rumzulaufen, als hier durch die Großstadt.
Und dann so ganz intelligente Dinge tun, so hier den kleinen Weg entlang, das ist eine Abkürzung. Ja, das ist eine Abkürzung. Mhm. Könntest aber auch da lang gehen, wo Licht ist.
Könntest du?
So, hint, hint.
Oder geh nicht durch den Park. Das war immer meine Eltern immer so, geh auf dem Weg nach Hause nicht durch den Park, Kind. Also ich noch studiert habe damals. Mhm. Und da trennte quasi die Wohnung meiner Eltern und meine Wohnung trennte ein sehr, sehr langer Park. Und halt, da wäre auch eine Straße gewesen, aber es wäre ja ein Umweg gewesen. Und ich bin dann immer so, nee, das ist kein Problem, ich kenne diese Gegend so gut und immer in diesen Park und dachte immer so nach der zweiten oder dritten Laterne, naja, dann gehe ich halt ganz schön schnell durch diesen Park.
Das würde ich tatsächlich nicht machen, das ist mir zu,
ja, das ist
da habe ich das Gefühl, ich fordere, vielleicht auch jetzt nur. Jetzt, wo ich älter und weiser bin. Nein, aber so.
Weil du nicht mehr so schnell weglaufen kannst.
Oder? Ja.
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 Aber man wird auch ängstlicher mit dem Alter.
Das stimmt.
Oder?
Das kann ich. Ich werde ängstlicher und schreckhafter.
Du bist sowieso schreckhaft ohne Ende.
Ja, das war ich früher nicht.
Ach komm, erzähl doch nicht.
Nein, ich war nicht so schreckhaft, wie ich es heute bin.
Wir können einen Disney-Film gucken, da passiert irgendwas. Kommt ein Hai um die Ecke bei Findet Nemo und du kreischst erstmal und machst mir hier halb aufs Sofa. Weißt du, das ist so deine
Nein, mein Level ist.
Dein Level ist
mein
so
Level
sehr low.
Ist eine Stunde lang am Tisch zu sitzen, neben mir noch ein Stuhl, auf der eine Decke liegt, und dann plötzlich nach einer Stunde nach rechts zu gucken und mich vor der Decke zu erschrecken. Das ist mein Level.
Oh wow. Oh wow. Ja. Und das war früher anders, ja?
Das war früher anders.
Glaubt ihr kein Wort. Nee, aber ich habe auch das Gefühl, ich werde schreckhafter. Und auch so, ich habe mein Schutzbedürfnis wächst auch. Das ist sowieso super hoch bei mir, aber ich habe auch das Gefühl, das wächst auch mit jeder Woche. Mhm. Ich weiß auch nicht, es muss das Alter sein. Weil meine Mutter hat das auch gehabt, sagt sie. Zumindest hat sie, bevor sie Kinder bekommen hat, war sie wohl so ein Badass. Mhm. Da ist sie sogar Achterbahn gefahren.
Oh,
Hammer. Ja,
Wahnsinn.
Ja, ja.
Die Große mit den Loopings?
Die Große mit den Loopings.
Oh, Wahnsinn.
Ja, meine Mutter war so eine Art Draufgängerin, glaube ich. Und das ist alles so.
Mit Lederjacke.
Ja. Und dann hat sie mich bekommen. Und dann sagt sie, wurde sie ein Schisser. Vielleicht liegt das an mir, sag mal. Mhm. Ich sehe da eine Parallele.
Ja, vielleicht.
Oh nein.
Oh nein.
Hast du einen Ponyhof oder Mittelfinger der Woche?
Irgendwas war doch.
Ich habe einen Ponyhof.
Ich habe auch einen Ponyhof. Du darfst erst.
Nein, mach du erst.
Ich habe mir zwei sehr schöne Kommoden über eBay Kleinanzeigen gekauft.
Oh ja, du hast wahnsinnig viel Geld ausgegeben.
Ja, ich habe wahnsinnig viel Geld ausgegeben.
Und jammerst seitdem, dass du so viel Geld ausgegeben hast.
Das ist, also es war gar nicht, ich finde es, für das, was ich bekommen habe, war es gar nicht so viel Geld. Also hätte ich das in einem Möbelhaus gekauft, hätte ich es in wesentlich hässlicher und teurer bekommen.
So hast du nur eine Niere und dein Erstgeborenes versprochen.
Genau.
Und,
mit dem Erstgeborenen hatte ich weniger Probleme. Aber da habe ich mich sehr gefreut und die haben es mir sogar gebracht und hochgetragen. Und es war, ich bin sehr, sehr glücklich darüber gewesen, weil ich liebe es, wenn ich schöne Möbel finde für meine Wohnung, dass ich endlich so diese ganzen 0815 und IKEA, nichts gegen IKEA, es sind sehr funktionale Möbel und die können auch schön sein. So.
Wie man aber, das immer dazu sagt,
ja,
oder?
Nee,
bitte nicht verklagen, IKEA.
Ja, nee, ich finde IKEA nicht scheiße, aber ich bin da so ein bisschen, ich möchte echt Holz. Ich möchte Holz, das dem ich es ansehen kann, es hat nochmal gelebt und dass, wenn ich dagegen haue, dann kommt da zwar eine Kerbe rein, aber nicht, dass die Farbe absplittert. Mhm. So. Und das ist in dem Fall, gut, da spielt auch die Farbe, aber die sind auf jeden Fall sehr schön aufgearbeitet.
Die sind wirklich sehr schön. Ja. Das sind so in so einem Chippendale-Style,
Genau,
ne?
Das eine ist so ein Chippendale und
wenn
so ein
Chevy euch das nicht sagt, das ist halt alles ein bisschen verschnörkelt. Und
haben so sehr spindlige Beine.
Genau, und sind so.
Ja.
Ach, das ist schon, ich habe sie gesehen und ich war instant ein bisschen neidisch, weil die sind schon sehr, sehr, sehr geil.
Ja.
Also, Gratulation.
Ja, das war mein Ponyhof.
Möchtest du meinen hören?
Ja.
Na. Du hast es wahrscheinlich noch gar nicht selbst gesehen.
Nee, gar nicht.
Gar nicht. Ich habe es dir auch erst 500 Mal gezeigt.
Mm.
Ich habe wieder Licht im Kühlschrank.
Ja.
Die Flauschis, die diesen Podcast ein bisschen länger schon hören, wissen vielleicht, dass ich kein Licht im Kühlschrank habe. So, und ich möchte jetzt diese Geschichte erzählen, ja? Weil das war, also das ist nicht mein Verdienst, so. Mhm. Sondern an dieser Stelle mal Shoutout an Jason. Vielen, vielen Dank. Du bist mein verdammter Held der Woche, ey. Ich habe Also, ich hatte Besuch. Und dieser Besuch macht beruflich irgendwas mit Elektrotechnik. Und hat sowieso schon angedroht gehabt, was sehr geil war. Also, wenn ich vorbeikomme, dann hast du wieder Licht im Kühlschrank. Und ich groß Palaver über Wochen. Na, das geht nicht, wir haben schon alles probiert. Wie unglaublich kompliziert dieses Problem sein muss mit diesem Kühlschrank. So. Und Labarababar, ne? Und dann kommt er hier an, zieht die Schuhe aus, kommt in die Küche, greift in, ich glaube, in die Jackentasche oder so. Auf jeden Fall greift er irgendwo hin und legt so eine Batterie von Glühbirnen auf den Tisch, so drei Stück oder so, und meint so, ja, Glühbirne, bitteschön, kannst du einschrauben. Und ich denke so, ja, sehe ich denn so aus? Also, so, also natürlich habe ich die nicht eingeschraubt. So, jetzt pass auf. Weißt du, wie lange das gedauert hat, bis ich wieder Licht im Kühlschrank hatte?
Na?
5 Sekunden. Er war so nett und hat sich vor den Kühlschrank gekniet und hat, ich glaube, er hat wirklich nur eine Glühbirne reingeschraubt. Dann blitzt es einmal so auf. Und ich so, oh, soll ich den Kühlschrank vom Strom nehmen? Und er so, nein, ich drehe nur eine Glühbirne ein. Wo ich auch dachte, naja, vielleicht, wenn du was mit Elektrotechnik machst, dann hast du vielleicht auch Ahnung davon. Ah, ich frag mal. Weil es ist ja so wahnsinnig kompliziert. Er hat echt nur eine scheiß Glühbirne reingedreht. Das ganze Problem über die letzten Wochen und Monate, seit 4,5 Jahren hat dieser Kühlschrank kein Licht mehr. 4,5 Jahre. Und das nur, weil ich scheinbar ständig versucht habe, die falsche Glühbirne reinzuschrauben. Mein Adieu, Emanzipation. Da muss erst ein Typ kommen,
ja, der
eine Glühbirne kauft, der die dann da reinschraubt und ich stehe da so. Das war mir auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt.
Weil
ich
das ist so, angemessen. Oh. Das ist zu Recht.
Okay. Und ich so, das war's. Und er so, ja, ne, der Kühlschrank auf, Kühlschrank zu, so, ja, geht zu, wenn Kühlschrank zu, geht an, also geht Licht, geht an, wenn Kühlschrank auf. So, fertig, bitteschön. Und ich so, danke. Ich bin wirklich hart dankbar. Also wirklich, meine Liebe diese Woche geht raus an diesen guten Mann. Aber, oh Mann, das war wirklich hart peinlich. Ich hätte jetzt so gerne,
allem, ja, siehst du, ich hast hoffe, du mir nicht erzählt, dass das so, oh, kriegt man einen Schlag, wenn man da ranfällt?
Ja, das ist ja auch alles so passiert. Es ist ja auch alles, doch, das ist ja alles
was
passiert.
Was habt ihr das
einen Finger reingesteckt?
Ja. Oder ein Schraubenzieher
Nein,
oder so?
Wirklich einen Finger reingesteckt, weil wir die Nein, Fassung nicht gefunden
dann
haben.
Dein Ernst?
Ja, er meinte, weil da ist keine Abdeckung über dem Licht. Er sagt, oh, da ist keine Abdeckung über dem Licht. Und da dachte ich so, ja, das weiß ich. Ich habe mir schon mal eine gewischt und mehrfach schon. Ja, jetzt ist da Licht. Und ich hatte schon überlegt, einen neuen Kühlschrank zu kaufen, weil es mir so auf den Sack ging, dass da kein Licht drin ist. Und jetzt ist da wieder Licht im Kühlschrank, weil einfach jemand kam und eine Glühbirne kaufte und die da reingeschraubt hat. Und ich stehe da mit einer Mischung aus, es ist mir sehr peinlich. Und der andere Teil von mir ist so, oh, das ist schon ganz schön fein, vielen Dank. Mhm.
Ich bin noch nicht drüber hinweg, dass ihr da den Finger da reingesteckt habt. Es ist so,
ja,
so.
Ich hab das zum Reinschrauben nicht gefunden. Ich hab das nicht.
Ja, dann stecke ich mal in den Finger da, wo der Strom rauskommt.
Ja, es war ja auch nicht nur ich, es war ja auch irgendwie eine Freundin von mir.
Ja.
Du warst es nicht.
Nee, ich war es nicht.
Du warst nicht. Und ich hab nur eine gewischt bekommen. Sie hat richtig eine gezimmert bekommen von dem Teil. Die flog richtig auf den Hintern. Also das war wirklich nicht angenehm. Und danach habe ich halt gedacht, ja, Kühlschrank, du und ich, das wird halt nichts mehr. Für immer Dunkelheit. Ja.
Ich werde ab jetzt immer anzweifeln, wenn du sowas sagst, das geht nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es geht einfach nicht kaputt. Ich werde es jetzt immer anzweifeln und selbst kontrollieren.
Vor allem dieses Klischee, da muss erst ein Kerl kommen und was machen, weißt du? Genauso wie gleicher Typ.
Hast doch mich!
Trotzdem hatte ich kein Licht im Kühlschrank.
So, weil ich dir geglaubt habe, dass man da Schläge kriegt. Bei Strom bin ich vorsichtig.
Ja, gut, man hätte ihn ja rausziehen können. Genauso wie hier gibt es ja so Fußleisten in diesem Haus. Überall gibt es Fußleisten, die sind fertig geschraubt, in den Boden geschraubt. Diese Schrauben stehen ständig hoch. Das heißt, mit meinen Kuschelsocken falle ich gerne mal drüber. Ich bleibe entweder hängen, reiße mir Löcher ein oder ich maul mich gleich direkt in den Flur, weil ich daran hängen bleibe, 13.000 Sachen in den Händen habe und einfach mal schön gepflegt in den Flur klatsche mit meinen 1,77 Meter. So. Einfach mal kurz den Flur ausmessen. Und es ist wirklich, steht er hier und meint so, guckt da so hin und meint so, oh Gott, ich bin mal kurz am Auto. Ich so, was? Tschüss, ne? Ich war schon ganze 5 Minuten, ja, ich hole einen Akkuschrauber. Ich so, ja, sicher, holst du jetzt einen Akkuschrauber? Geht der echt los, holt einen Akkuschrauber. Kommt hier wieder rein, kniet sich am Wohnzimmer hin und schraubt erstmal die Schrauben fest. Und ich denke so, kannst du das, das ist mir unangenehm, könntest du das, also ist auch schon schön, aber ist auch schon unangenehm, also so ein bisschen nicht zum Arbeiten. Dann schraubt er da alles fest und plötzlich falle ich nicht mehr auf die Fresse in meinem eigenen Haus.
Mensch,
es ist Magic
ein Wunder.
Und also ich möchte an dieser Stelle sagen, das habe ich selber schon versucht, wieder rein. Und er hat auch gesagt, die sind nicht einfach reinzukriegen.
Okay.
So, nur, dass du es weißt.
Ja.
Und du bist übrigens auch schon über diese komischen Schrauben gestolpert.
Ja, ich dachte, das soll so.
Das, ja.
Bei manchen Dingen nehme ich hier einfach im Haus an, das soll so. Das ist Absicht.
Das ist Absicht. Du sollst dir die Fußsohlen aufreißen an diesen Teilen. Ja, also jetzt habe ich wieder Licht im Kühlschrank und falle in meinem Wohnzimmer nicht mehr ständig irgendwie in irgendeine Richtung.
Zumindest aus diesem Grund.
Zumindest aus diesem Grund nicht. Es gibt noch viele andere. Ja, an dieser Stelle mal vom Herzen vielen, vielen, vielen Dank für Licht und festgeschossen.
Danke, dass ich jetzt endlich Licht habe im Kühlschrank, wenn ich den einräume und sortiere.
Ich habe das so hart gefeiert. Ich habe dir auch sofort ein Bild geschickt.
Ja.
Und hier, guck mal. Und du so, ist das etwa Licht?
Mhm.
Ja. Es ist tatsächlich der Tag gekommen, an dem man im Kühlschrank wieder was sieht. Ich glaube es nicht.
Unglaublich.
Mit dieser Information würde ich dann gerne diesen Podcast beschließen. Natürlich nicht ohne den unglaublich wichtigen Hinweis, dass mein neues Buch Unkaputtbar erscheint am 17.8. Also das heißt, in ungefähr 7 Wochen ist es da. Ihr könnt es bereits vorbestellen, überall da, wo ihr Bücher bestellen könnt. Macht es bitte. Ihr habt am Anfang der Folge gehört, warum.
Kauft es.
Genau, buy it. Und ihr werdet das ein bisschen öfter hören in nächster Zeit noch. Und danke, dass ihr das aushaltet. Und danke, dass ihr einfach auch ganz viele auch schon so schreiben, ich habe es mir schon vorgestellt und ich bin schon so aufgeregt. Und es wird übrigens auch ein Hörbuch geben. Also ich habe es schon eingesprochen letzte Woche. Unkaputtbar ist auf dem Weg. Es ist jetzt an euch. Ich kann nichts mehr machen. Buch ist geschrieben. Ab jetzt brauche ich eure Hilfe und auf die zähle ich ganz dolle.
Ja.
Und ich danke euch jetzt schon mal für euren Support. Und ich danke dir, Felina, für diese sehr flowige Date-Doktor-Podcast-Aufnahme. Wir hatten eigentlich vor, über was anderes zu sprechen, aber es hat sich so ergeben, fand ich gut. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Wir wünschen euch an dieser Stelle eine super schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ponyhof und Mittelfinger erscheint jeden Donnerstag. Und an dieser Stelle, wie immer am Ende unseres Podcasts, einen schönen Abend, einen guten Morgen, ein schönes Wochenende oder eine tolle Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns auf nächste Woche und ich freue mich auf dich, Felina. Und damit tschüss und bis nächste Woche.
Tschüss.